Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, in der wir uns vor allem mit dem 52. Kapitel des Jesaja-Buches befassen werden. In den vorangegangenen Kapiteln haben wir den Knecht Jahwes, den Gottesknecht, nur schemenhaft oder im Hintergrund gesehen. Nun, da wir uns Kapitel 53 nähern, wird immer deutlicher werden, dass der Knecht Jahwes niemand anderes als unser Herr Jesus Christus selbst ist. Im vorherigen Kapitel, dem Weckrufkapitel, war der Alarm losgegangen und Gott hatte gerufen: Erwacht, erwacht! In dem Kapitel, das vor uns liegt, Kapitel 52, wird dieser Alarm noch nicht verstummen, denn hier ruft Gott uns dazu auf, voller Freude für seinen Gesalbten zu leben. Wir werden auch mit Kapitel 53 beginnen, in dem die Kreuzigung Christi so bildhaft wie an keiner anderen Stelle der Bibel beschrieben wird, um uns, sein Leiden, für uns irgendwie verständlich zu machen. Aus dem alttestamentlichen Jesaja-Buch, Kapitel 52, lese ich Vers 1. Wach auf, Zion, zieh an deine Stärke. Schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen. Der Berg Zion liegt in Israel und ist der höchste Punkt der Stadt Jerusalem. Das war Davids Lieblingsort. In diesem Vers wird verkündet, dass der Segen über Jerusalem kommen und es ein schöner Ort sein wird. An anderen Stellen der Bibel steht, dass die Stadt an sich schön gelegen sei. An dieser Stelle in unserem Bibeltext stellt Gott jedoch klar, dass Jerusalem aufgrund seines Erlösungswerkes eines Tages eine herrliche Stadt sein wird. Christus wird dieses Universum erlösen, das jetzt noch vor Schmerzen seufzt und sich ängstet. Die ganze Welt wird aufgrund der Erlösung durch Christus zu einem herrlichen Ort werden. Er wird unsere Leiber erlösen, wir werden neue Leiber bekommen, und wenn dies geschieht, wird die gesamte Schöpfung erlöst. Es geht weiter mit Vers 5. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr. Mein Volk ist umsonst weggeführt, seine Tyrannen prahlen, spricht der Herr, und mein Name wird immer den ganzen Tag gelästert. Gott hatte keinen Vorteil davon, dass sein Volk zurückgewiesen worden war. Deshalb sagt er in Vers 6, Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Als Jesus vor über 2000 Jahren auf dieser Erde wandelte, wurde er nicht als der Herr erkannt. Wenn er doch schon bei seinem ersten Kommen erkannt worden wäre. Doch bei seiner Wiederkunft wird er erkannt werden und er wird sagen, hier bin ich. Die Welt hat Christus zurückgewiesen, sie erkannte ihn nicht. Doch eines Tages wird er zu dieser Christus zurückweisenden Welt sagen, hier bin ich, und dann müssen die Menschen entscheiden, ob sie ihn als Herrn anerkennen oder nicht. Weiter mit Vers 9. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Als ich in Jerusalem war, habe ich nur wenige frohe Lieder gehört. Ich hörte den Liedern in den Gemeinden zu, doch sie waren eher ernst. Um die Omar-Moschee, die sich heute auf dem Tempelberg befindet, sind nur traurige Töne zu hören. An der Klagemauer hört man nur Klagerufe und Klagegesänge. Bei der Wiederkunft Christi werden jedoch alle fröhlich sein und miteinander singen. Es wird eine Zeit voller Freude sein. Selbst heute will Gott, meiner Meinung nach, nicht, dass wir lange Gesichter machen, uns beschweren und alles kritisieren. Er will, dass wir fröhlich sind. Der Apostel Johannes hat es so ausgedrückt. Das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Also nicht nur ein wenig Freude, sondern eine vollkommene Freude. Die Wiederkunft Christi ist die Zeit, da Gott auf das Gebet antwortete, das Jesus seine Jünger gelehrt hatte. Dein Reich komme. Alle Tränen und Sorgen werden vergangen sein, und es wird keine Klagerufe mehr auf der Erde geben. Stattdessen wird es Freude geben, denn das Himmelreich wird da sein. Wenn wir uns an einer Geburt und einer neu erschaffenen Welt erfreuen wollen, muss ein anderer dafür kämpfen. Dieser andere ist der leidende Gottesknecht. Ich lese dazu Vers 13. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Viele Menschen legen heutzutage kein vernünftiges Verhalten an den Tag, doch wenn Jesus Christus kommt, wird er Vernunft walten lassen. Das ist auch das Bild, das der Prophet hier beschreibt. Er wird erhöht und sehr erhaben sein. Paulus schrieb in seinem Brief an die Gläubigen in Philippi: Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Jesaja-Buch. Nun werden wir in Vers 14 den leidenden Gottesknecht sehen. Viele entsetzten sich über ihn, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Dies ist ein Gleichnis für die Kreuzigung Christi und eine Einleitung für Kapitel 53. In dem dunklen Zeitalter, als die Menschen nichts mehr tun konnten, wirkte der Sohn Gottes am Kreuz. In den 3 Stunden der Finsternis wurde das Kreuz zu einem Altar, und der Menschensohn, das Lamm Gottes, zahlte den Preis für die Sünden der Welt. Nach diesen 3 Stunden Finsternis muss sich die Menge ziemlich erschreckt haben, als das erste Licht wieder auf das Kreuz fiel. Jesus sah nicht einmal mehr menschlich aus, er war nur noch ein von Blut überströmtes Stück Fleisch. Es war ein entsetzlicher Anblick. So steht es auch in Kapitel 53 des Jesaja-Buches in Vers 2. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Deshalb verhüllte Gott das Kreuz mit einem Mantel der Finsternis. Es gab hier nichts für die neugierigen Menschen zu sehen. Viele entsetzten sich über ihn, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. In einer Gemeinde, in der ich als Pastor tätig war, gab es einen Ältesten in der Kirchenleitung, der auch Feuerwehrhauptmann war. Er sprach immer davon, wie wichtig es sei, einen Erste-Hilfe-Kasten bei sich zu haben, und er gab auch Kurse in Erster Hilfe. Er fragte mich bestimmt 12 Mal, ob ich einen Erste-Hilfe-Kasten in meinem Auto hatte, und aufgrund seines Nachdrucks besorgte ich mir schließlich einen. Eines Tages wurde früh am Morgen ein Feueralarm ausgerufen, und die Feuerwehrmänner fuhren zum Einsatz. Auf dem Weg wurde das Feuerwehrauto von einem Milchwagen erfasst und herumgeschleudert. Der Feuerwehrhauptmann wurde auf dem Asphalt hinter dem Wagen hergeschleift. Gegen 5 Uhr früh erhielt ich einen Anruf und erfuhr, dass sich dieser Älteste aus meiner Gemeinde im Krankenhaus befand. Als ich eintraf, war er noch am Leben. Sein Vater war bei ihm. Sein Gesicht war so entstellt, dass ich ihn nicht wiedererkannte. Ich konnte nur den Mund und seine Atembewegungen sehen. Das war alles. Er hielt nicht lange durch. 1 Stunde später war er tot. Seitdem habe ich oft darüber nachgedacht, dass der Herr Jesus entstellter als jeder andere Mensch war, und das schließt auch den Feuerwehrhauptmann mit ein. Er war nur noch ein von Blut überströmtes Stück Fleisch. So viel musste unser Herr am Kreuz ertragen. Man sollte jedoch nicht nur auf solch grausame Art über ihn nachdenken, denn im darauffolgenden Vers 15 steht: So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. So wird er viele Heiden besprengen. Diese Satzhälfte könnte auch so übersetzt werden. so wird er viele Völker in Erstaunen versetzen. Dies vermittelt den Gedanken, dass die Menschen angesichts seines Todes erschrecken, wenn sie ihn richtig verstehen. Der Tod Christi sollte niemals und für niemanden zu etwas Banalem werden. Sein Tod war anders. Er wird erst richtig verständlich, wenn die Leute dabei erschüttert werden. Und dies bereitet uns auf das tiefe Geheimnis des nächsten Kapitels vor. Wer mit Gottes Wort vertraut ist, der erkennt, dass die Kreuzigung in Jesaja 53 und in Psalm 22 lebhafter als an jeder anderen Bibelstelle beschrieben wird. Wer immer davon ausgegangen ist, dass der schreckliche Tod des Gottessohnes nur in den vier Evangelien beschrieben wird, ist nun vielleicht überrascht. Bei genauerer Untersuchung der Evangelien kann man jedoch feststellen, dass nur einige wenige Ereignisse genannt werden, die mit der Kreuzigung zusammenhängen. Die Kreuzigung selbst wird nur mit ehrfurchtsvoller Zurückhaltung erwähnt. Der Heilige Geist hatte einen Mantel des Schweigens über dieses Kreuz geworfen, durch den keine entsetzlichen Einzelheiten an die Massen dringen konnten. Es wird gesagt, dass sich die Menschen, die ihn auf brutale Weise hinrichteten, vor ihm hinsetzten und ihm beim Sterben zusahen. Doch wir haben nicht das Recht, uns zu ihnen zu setzen. Und selbst sie konnten nicht alles sehen, denn Gott legte einen Mantel der Finsternis über die Qualen seines Sohnes. Einige Redner sind dafür bekannt, durch sehr anschauliche Beschreibungen auch noch die kleinsten Details von dem zu veranschaulichen, was ihrer Meinung nach bei der Kreuzigung Christi geschehen war. Durch die darstellenden Künste wurde sein Tod auch für uns zu einer entsetzlichen Realität. Doch wir werden das Ausmaß seines Leidens wahrscheinlich noch nicht einmal in der Ewigkeit verstehen. Das hat die schottische Dichterin Elizabeth Cliffane in ihrem Gedicht »Die 99« so ausgedrückt. Die Erlösten verstanden nicht, wie tief das überquerte Wasser war, wie finster die Nacht, ganz ohne Licht, ehe das Schaf fand, das verloren war. Sehr wahrscheinlich wollte Gott nicht, dass wir uns mit etwas vertraut machen, was wir nicht verstehen müssen. Er wollte nicht, dass wir etwas so Heiliges wie etwas Gewöhnliches betrachteten. Wir müssen stets bedenken, wie gefährlich es ist, heilige Dinge als gewöhnlich zu betrachten. Deshalb heißt es ja auch in Jesaja 52, Vers 11, »Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt.« Jesaja hat 700 Jahre vor der Geburt Christi einen Aspekt seines Leidens gezeigt, der an keiner anderen Stelle erwähnt wird. Doch bevor wir weitermachen, sollten wir einen Moment innehalten und die Frage beantworten, die selbst heute noch gestellt wird. Wie kann man sicher sein, dass Jesaja vom Tod Christi sprach? Denn Jesaja schrieb 700 Jahre vor der Geburt Christi. Genau diese Frage stellte auch der äthiopische Kämmerer an Philippus, als er diesen in der Wüste auf seinem Wagen mitnahm. Der Äthiopier reiste von Jerusalem in sein Land zurück und er las Jesaja 53. In der Apostelgeschichte wird uns sogar genau mitgeteilt, welche Verse er las. Ich kann mich noch daran erinnern, wie uns im Kindergottesdienst ein Bild vom äthiopischen Kämmerer in seinem Wagen gezeigt wurde. In der einen Hand hielt er die Zügel und in der anderen das Buch, das er las. Nun, wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, wird einem bewusst, dass dies nicht so gewesen sein kann. Dieser Mann war ein offizieller Regierungsvertreter Äthiopiens. Sicherlich durchquerte er die Wüste mit Stiel. Er saß wahrscheinlich unter einer Art Sonnenschirm, während er las. Und er hatte einen Fahrer, der den Wagen lenkte. Welche Frage hat der Äthiopier an Philippus über Jesaja 53, Verse 7 und 8 gestellt? Nun, in der Apostelgeschichte lesen wir, »Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selbst oder von jemand anderem?« Wie kann man sich sicher sein, dass Jesaja im 53. Kapitel von unserem Herrn Jesus Christus sprach? Hören Sie Philippus zu. Denn er beantwortet die Frage, die wir und der Äthiopier gestellt haben. Philippus tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Auch Jesus selbst hat in Johannes 12, Vers 38 aus Jesaja 53 zitiert und das Kapitel auf sich selbst angewandt. In Zusammenhang mit dem Evangelium Christi zitiert auch der Apostel Paulus in Römer 10, Vers 16 aus diesem Kapitel. Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass Jesus Christus in diesem Kapitel gemeint ist. Es ist darüber hinaus auch eine Art Fotografie von Christi Tod am Kreuz. Die ersten 9 Verse aus Kapitel 53 beschreiben das Leiden des Heilands. Im Rest des Kapitels wird von der Genugtuung des Heilands gesprochen. Diese beiden Themen gehören übrigens zusammen, Leid und Genugtuung. Das Leid kommt immer vor der Genugtuung. Zu viele Menschen versuchen, eine Abkürzung zum Glück zu finden, indem sie alle Herausforderungen des Lebens umgehen. Doch es gibt keine Abkürzung zur Genugtuung. Aus diesem Grund gefallen mir Schnellkurse nicht, die angeblich die Antworten auf alle Fragen des Lebens bieten und den Teilnehmern die komplette Rüstung Gottes anziehen wollen. Das ist jedoch nicht die Art, auf die Gott die Dinge regelt. Es gibt keine Abkürzung. Selbst Jesus nahm keine Abkürzung. Er hätte das Kreuz umgehen und die Krone annehmen können. Das hatte auch der Satan vorgeschlagen. Doch vor der Genugtuung kommt immer das Leiden. Eine ganze Reihe Sprichwörter vermittelt diese Vorstellung, wie zum Beispiel auf Regen folgt Sonnenschein oder auch erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das erinnert an die Art, auf die Gott die Dinge regelt. Wenn dies seine Methode ist, dann ist es auch der beste Weg. Vielleicht sitzen auch Sie heute im Schatten des Lebens und sehen sich auf die Probe gestellt und von Problemen überwältigt. Sie stehen im Feuer und der Geschmack des Lebens ist gegenwärtig nicht süß, sondern bitter. Sollte das der Fall sein, dann möchte ich Ihnen Mut machen. Es kann Ihren Glauben stärken, wenn Sie sich bewusst machen, dass Sie sich auf dem gleichen Weg wie Jesus befinden und dass dieser Weg zum Licht führt, wenn man ihn weitergeht. In Psalm 30, Vers 6 steht, »Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude.« Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass erst die Arbeit kommt und dann das Vergnügen, und das ist auch für Jesus nicht anders gewesen. Er musste erst leiden, und das so sehr, wie kein anderer Mensch es vor oder nach ihm getan hatte. Er tat dies für unser Heil, und der Prophet Jesaja wollte mit seiner genauen Beschreibung des leidenden Gottesknechtes sicherstellen, dass niemand diese große Gabe als etwas Gewöhnliches betrachtete. Das bedeutet aber nicht, dass Gott wollte, dass wir für Jesus Mitleid empfinden. Er wollte uns dadurch vielmehr ein Leben voller Freude ermöglichen. Der Prophet schreibt, »Seid fröhlich und rühmt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet.« Wir können uns fragen, ob wir diese Freude jeden Tag in unserem Leben spüren und sie mit anderen teilen. Denn das ist die beste Art, für das Geschenk des Heils zu danken. Ich freue mich schon, Sie zur nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« zu begrüßen. Dann werden wir uns mit dem Anfang von Kapitel 53 des Jesaja-Buches befassen. Bis dahin, auf Wiederhören und seien Sie Gott befohlen.